Wie schön ich doch bin. Ich möchte mich ganz aus der Nähe sehen und mich noch mehr an meiner Schönheit erfreuen. Der Mann nähert sich seinem Spiegelbild im Wasser, um sich selbst zu bewundern. Und als er sich selbst so sieht, verliebt er sich in sich selbst. Und den Erzählungen nach war dieser Mann gut aussehend und viele Frauen haben sich in ihn verliebt. Aber er konnte keiner dieser Frauen lieben. Er konnte sich auch nicht von ihnen lieben lassen. Und der Grund dafür war, dass er sich selbst liebte. Und er wollte sich selbst am nächsten sein. Und so geht er nah ans Wasser, um sich zu bewundern, und fällt hinein und ertrinkt. Die Geschichte soll uns einleiten in das Thema heute: Selbstliebe, Begierde und Heiligkeit. Es ist ein Stück weit Seelsorge. Das bedeutet nicht, es wird kuschelig. Im Gegenteil, Seelsorge hat immer zu tun mit Buße und Umdenken. Wir haben es auch gerade gelesen in den Versen aus 2. Petrus. Gott will, dass wir Raum haben zur Buße. Und Seelsorge hat immer zu tun mit Buße. Und Buße hat zu tun mit Umdenken. Und möge der Herr heute Raum schenken zum Umdenken. Wir freuen uns, heute hier sein zu dürfen. Ich bin mit meiner Frau Myrna und unserem Kleinen da, er ist 3 Jahre alt. Wir gehören zu einer wunderbaren Gemeinde im Kölner Norden und sind sehr mit euch verbunden. Wir schätzen die Gemeinde, sind immer froh, hier zu sein. Wir schätzen die Ältesten der Gemeinde. Edmund hat uns getraut. Wir sind also sehr verbunden mit euch. Ja, und ich freue mich darauf, mit euch, wenn du Bruder und Schwester bist, einmal die Ewigkeit zu verbringen. Das ist das, was uns verbindet. Der Herr, der, wenn du wiedergeboren bist, unser aller Vater geworden ist. Und einst werden wir zusammen mit unserem Gott die Ewigkeit verbringen. Ja, dieser Mann, der geht so nah ans Wasser, um sich zu bewundern, dass er hineinfällt und ertrinkt. Und er ertrinkt wortwörtlich an seiner Selbstliebe. Und diese Geschichte ist ein schönes Bild für die Selbstliebe und die Ironie der Hässlichkeit der Selbstliebe. Der Herr sagt uns: Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Wir kennen alle dieses Gebot. Und in diesem Gebot geht es darum, den anderen zu lieben. Das Gebot ist auf den anderen ausgerichtet. Hast du aber schon mal Folgendes zu dem Gebot gehört? Und wenn ja, ist es nicht schlimm, aber wenn es so bleibt, ist es schlimm. Damit du den anderen lieben kannst, musst du erstmal dich selbst lieben. Und musst dich erstmal so lieben, damit du fähig wirst, überhaupt andere lieben zu können. Wir haben es zugelassen, wenn wir so denken, dass der Teufel das Wort Gottes verdreht hat. Genauso wie er es in der Wüste getan hat, als er Jesus versuchen wollte. Wir schaffen es, den Fokus auf uns zu legen in einem Gebot, wo es um den anderen geht. Wir wollen darüber nachdenken, heute, oder die Diagnose so ein Stück weit haben, wie viel wir für uns tun, wie viel wir auf uns ausgerichtet sind, wie viel sich um unsere Bequemlichkeit und Bedürfnisse dreht, und wollen schauen, was das Gegenmittel dazu ist. Also für die nächsten jetzt 35, 40 Minuten geht es um die Herausforderung Selbstliebe und was das mit Heiligung zu tun hat. Wir leben in einer Zeit, wo der Einzelne und seine Bedürfnisse stark in den Vordergrund rücken. Sie haben einen sehr hohen Stellenwert. Also nicht mehr die Gemeinschaft steht im Vordergrund, sondern der Einzelne, Individualismus. Niemand darf mehr in seine Meinungsfindung hineinreden. Bloß nicht zu nahe treten. Sag ihm bloß nicht, dass das wahr ist mit Jesus. Du könntest ihn ja irgendwie kränken und ihn irgendwie in seinem privaten Denken, was nur für ihn ist, und Glaube ist auch privat. Tritt ihm bloß nicht zu nah. Sag nicht, was du denkst und was Wahrheit ist. Selbstvertrauen, damit sind wir auch auf uns gerichtet. Vertraue nur dir selbst. Ein ganz großes Thema, gerade in den sozialen Medien, wo ganz viele Coaches unterwegs sind, so Life-Coaches und Prinzipien und Meditation, wo es dann immer wieder darum geht, dass du aufgebaut wirst, dass dein Ich, dein Inneres, dein Selbstvertrauen größer wird. Ist das schlecht eigentlich, Selbstvertrauen? Was bedeutet das eigentlich? Wir werden sehen. Wisst ihr, was die Schrift sagt über die Endzeit? Meinen wir so unter den Christen, wie ich das zumindest wahrnehme, ist jetzt stark so Endzeit-Feeling. Ganz viel läuft in der Wirtschaft schief, Kriege stärker, Krisen, Corona. Wir sehen immer, wenn es um Endzeit geht, alles da draußen, was da draußen passiert. Das ist Endzeit, unabhängig von mir. Schaut mal, was die Bibel als erstes benennt, als ein Kennzeichen der Endzeit. 2. Timotheus 3,1, können wir mal aufschlagen. Da geht es um die letzten Tage, Endzeit. Und Paulus schreibt an Timotheus und er sagt, 2. Timotheus 3,1, das aber sollst du wissen, dass in den letzten Tagen, in der Endzeit, schlimme Zeiten eintreten werden. Hier ist das erste Kennzeichen von Endzeit, Vers 2. Denn die Menschen werden sich selbst lieben. Das erste Kennzeichen von Endzeit, was Paulus Timotheus mitteilt, ist Selbstliebe. Die Menschen werden sich selbst lieben. Und er bezeichnet es als eine schlimme Zeit, in der die Menschen sich selbst lieben. Die Selbstliebe schaut nach innen. Ein Bruder hat mal gesagt, Gott hat unsere Augen so gemacht, dass wir nicht nach innen schauen können. Wir können nur rausschauen. Und wie wird das aussehen, wenn jemand nach innen schaut? Unnatürlich. Und so ist es für uns Christen unnatürlich, nach innen zu schauen. Wir sind auf den anderen ausgerichtet. Die Welt erzählt uns aber, das brauchst du noch, damit es dir besser geht, weil es muss dir besser gehen. Gott hat uns nichts davon zugesagt, dass wir es immer gut haben werden und alles wunderbar laufen wird in unserem Leben. Wenn er seinen Sohn nicht verschont hat, gekreuzigt hat, wie sollte er seine Nachfolger dahin führen, dass bei ihnen nur alles gut sein wird? Wie viele sind mit einem Lächeln in den Tod gegangen? Sie hatten es nicht gut. Christen, Märtyrer, die gestorben sind. Gott hat das nicht zugesagt. Vielmehr spricht er von schlimmen Zeiten. Noch ein paar Punkte, die so den Fokus auf uns deutlich machen. Selfies. Jeden Tag werden in der Welt 93 Millionen Selfies gemacht. Jeden Tag ist in der Welt 93 Millionen Mal die Kamera auf mich gerichtet. Und immer mehr und mehr sind wir mit uns beschäftigt. Ich weiß nicht, ob ihr Lehrer unter euch habt, doch allein von Rachel weiß ich ja. In der Schule, auf dem Schulhof, auf dem Schulgelände, wie ruhig ist es geworden? Weil jeder in seinem Handy versinkt, nur noch mit sich beschäftigt, das, was mir zusagt. In der Bahn genauso, Kopfhörer rein, aufs Handy schauen. Das signalisiert so ein bisschen, du redest nur mit mir, wenn ich sage, dass du mit mir redest. Sonst spricht mich hier keiner an. Ich will jetzt für mich sein, es geht um mich. So schotten wir uns ab, alles individuell. Überall soll jetzt dein Name draufstehen. Alles kannst du individuell zusammengestalten, so wie es dir gefällt. Eine Umfrage unter Christen. Die Frage, brauchst du für dein Glaubensleben eine Gemeinde oder Geschwister? Jetzt könnt ihr mal mitraten. Wie viel Prozent haben gesagt nein? Brauchst du eine Gemeinde oder Geschwister für dein Glaubensleben? Was denkt ihr, wie viel Prozent? Ruft mal gerne rein. 70? 60? Wer bietet mehr? 80%. Natürlich ist jetzt die Frage, was für Christen genau, aber erstmal die Tendenz, ja? Ich brauche niemanden, ich kann ganz allein mein Glaubensleben leben. 80% der Christen. Wir kommen zu unserem Predigttext. Ich habe das nicht gewusst, der Herr hat es so geführt. Ihr seid im ersten Petrusbrief und mein Predigttext ist aus dem ersten Petrusbrief, Kapitel 1, 13 bis 19. Wir lesen von 13 bis 19 für den Kontext, aber wir werden nicht auf alle Verse eingehen. 1. Petrus 1, Vers 13 bis 19. Ich lese vor. Darum umgürtet die Lenden eurer Gesinnung, seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch zuteil wird in der Offenbarung Jesu Christi. Als gehorsame Kinder passt euch nicht den Begierden an, denen ihr früher in eurer Unwissenheit dientet, sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandeln. Denn es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Und wenn ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person richtet, nach dem Werk des Einzelnen, so führt euren Wandel in Furcht, solange ihr euch hier als Fremdlinge aufhaltet. Denn ihr wisst ja, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold losgekauft worden seid, aus eurem nichtigen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut des Christus als eines makellosen und unbefleckten Lammes. Wir werden uns bei Vers 14 und 16 hauptsächlich aufhalten. Und da will ich nochmal unser Augenmerk auf Vers 16 lenken. Zuerst, denn es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein. Und der Grund dafür ist, denn ich bin heilig. Gott ist heilig. Ich weiß nicht, ob ihr die Verse schon hattet oder wie weit ihr wart. Ich mache es mir gar nicht an, weiterzumachen oder zu ergänzen, was Edmund predigen wird. Aber es hat sich so ergeben und er wird damit zurechtkommen. Gott ist heilig und deshalb sollen wir heilig sein. Das ist der Grund dafür, warum wir heilig wandeln sollen. Und Gott will das Beste für uns. Und das ist er selbst. Es gibt nichts, was besser ist als Gott selbst. Auch nicht die Dinge, die von Gott kommen, sind besser als er. Dass Gott Dinge gibt, dass Gott uns segnet, dass Gott Dinge unter uns tut, dass er uns versorgt, deutet nur auf ihn. Er will damit offenbaren, wer er ist von seinem Wesen her. Und er will sich selbst für uns das Beste. Und sein Wille für uns ist, dass wir sind wie er, heilig. Dazu müssen wir verstehen, was es bedeutet, dass Gott heilig ist. Zwei Kategorien. Das eine ist die Kategorie Reinheit. Die andere Kategorie ist abgesondert. Also Gott ist rein. Er ist ohne Sünde. Die Bibel sagt auch, er ist Licht, keine Finsternis ist in ihm. Gott von seinem Wesen her tut nichts Falsches. Aber nicht so, als ob es einen Maßstab gibt außerhalb von Gott. Hier ist der Maßstab, das ist nichts Falsches tun. Und Gott entspricht diesem Maßstab. Er setzt den Maßstab. Wenn Gott etwas getan hat, war es richtig und hat er damit den Maßstab gesetzt für gut. Nichts, was Gott tut, könnte jemals der Mensch bezeichnen als, das war ungerecht, das war nicht richtig. Sondern allein, weil Gott es tut, setzt er damit den Maßstab. Er erfüllt sie nicht. Nicht in dem Sinne ist er rein, dass er einen von sich außerhalb sehenden Maßstab erfüllt, sondern er ist rein in sich. Das ist sein Wesen. Das andere ist, er ist abgesondert. Das heißt, er steht in keiner Kategorie, die wir kennen oder die wir hier auf Erden greifen können. Er ist nicht in der Kategorie Mensch, Tier, Pflanze, Schöpfung. Er ist völlig außerhalb davon. Er ist auch nicht in der Kategorie, nur in der Kategorie unsichtbare Welt, sondern auch darüber steht er. Auch davon ist er abgesondert. Er steht weit über allem. Er ist in einer eigenen Kategorie von Existenz, von Wesen. Außerhalb allen, die wir kennen. Und ist da drin immer absolut. Immer total richtig stehend. Und jetzt sagt Gott, wir sollen so sein. Was bedeutet das? Er sagt, weil ich so bin, sollt ihr so sein. Und Gott weiß, dass wir von unserem Menschsein her gut verstehen können durch Kontraste, die gesetzt werden. Deshalb sagt er auch erstmal in Vers 14, wie wir nicht handeln sollen. Also er will uns sagen, wie wir sein sollen, wie er, indem er uns sagt, wie wir nicht mehr sein sollen. Und das macht er in Vers 14. Übrigens an diesem Punkt, was das Menschenbild angeht, die Bibel unterscheidet zwischen Sein, also dass ich bin, und dem Handeln. Gott unterscheidet zwischen du bist und du tust etwas. Es wird zwar unterschieden, aber es ist nicht voneinander zu trennen. Wir tun immer, was wir sind, im besten Fall. Ja? Und deshalb spricht er auch davon, dass wir heilig wandeln sollen, wie er heilig ist. Also wir leben aus dem, wer Gott ist erstmal. Wir leben aus dem heraus, wir handeln aus dem heraus, wir wandeln, wir denken, wir fühlen aus dem heraus, wer Gott ist. Wir tun aus dem Sein Gottes. Und übrigens nur, wenn wir Gott anschauen, wie er ist, dann werden wir auch so werden, wie er ist. Das sagt die Bibel uns auch ganz klar. Aber da kommen wir noch drauf. Vers 14. Also Gott sagt uns, wie wir nicht sein sollen, um uns klarzumachen, was heilig wandeln bedeutet. Vers 14. Als gehorsame Kinder passt euch nicht den Begierden an, denen ihr früher in eurer Unwissenheit dientet. Also früher, das ist eine Zeit, die liegt zurück. Früher haben wir den Begierden in unserer Unwissenheit gedient. Hier bleiben wir jetzt ein bisschen. Erinnern wir uns mal kurz an früher. Erinnern wir uns mal zurück an unsere Bekehrung. Wenn es Gott war, der zu dir sprach, als du dich bekehrt hast und unser Leben verändert hat, erinnern wir uns noch daran, was er gesagt hat? Immerhin macht das unsere Ewigkeit aus. Was wir meinen, verstanden zu haben. Aber da kommen wir auch am Ende nochmal drauf zurück. Bevor wir gläubig waren, wen haben wir gedient? Außer der Welt und dem Teufel. Und so ist das, ja? Es gibt in Gottes Augen Diener und Kinder Gottes oder es gibt Diener und Kinder des Teufels und der Welt. Es gibt nichts dazwischen. Es gibt keinen Graubereich für Gott. Es gibt auch nicht, ja, so ein bisschen und doch nicht ganz. Gott kennt diesen Graubereich nicht. Deshalb kann er auch in seiner Heiligkeit gar keine Sünde existieren oder bleiben. Wenn Gott in seiner vollen Heiligkeit sich uns offenbaren würde, müssten wir sterben. Sofort, auf der Stelle. Weil es keinen Graubereich gibt. Er kann nicht so ein bisschen mit Sünde. Ein bisschen ist okay. Da drückt er noch ein Auge zu wie der nette Polizist. Das ist nicht Gott. Das bedeutet nicht, Gott ist der böse Richter, der alles ganz streng und eng richtet. Kleiner Exkurs, ja? Es ist nicht so, dass Gott kleinlich ist mit den Sünden. Es ist so, dass er total heilig und Wahrheit ist, dass er nicht mit einer einzigen Lüge kann. Sie würde in seiner Gegenwart einfach nicht existieren. Das Licht würde diese Finsternis völlig, völlig absorbieren. Diese Finsternis müsste zergehen in der Gegenwart Gottes. Das sagt Jesaja selbst auch. Er sieht Gott. Er sagt, wehe mir, ich vergehe. Ich sterbe, sagt er. Jesaja begegnet Gott, fällt auf die Knie. Und das, was er sieht, ist, ich sterbe. Das war seine Reaktion. Nicht, weil er sich dazu entschieden hat, gesagt hat, weißt du, jetzt ist angemessen zu denken, dass ich sterben könnte. Er ist Gott begegnet und es gab gar nichts anderes mehr. Deshalb auch wird sich jedes Knie vor Gott beugen. Nicht, weil jeder sich dazu entscheiden wird, sondern sie werden Gott sehen und niederfallen. Das ist die angemessene Reaktion. Eine logische Reaktion, eine automatische, wenn man so will. Es gibt nur schwarz oder weiß bei Gott, weil er ganz klar weiß ist. Und alles schwarz wird offenbar in seiner Gegenwart. Alles an Finsternis wird offenbar im Licht. Deshalb kann ich die Aussage so klar machen, bevor wir gläubig waren, haben wir gedient dem Teufel und der Welt. Und hier steht noch etwas, wem wir gedient haben. Unseren Begierden, uns selbst. Das waren wir, die wir uns selbst gedient haben und mit den Augen nach innen gerichtet waren. Das waren wir einmal, die sich im Wasser sehen wollten und sich selbst in sich verliebt haben. Selbstliebe ist auszulöschen in unserem Christsein. Johannes der Täufer sagt, ich muss abnehmen, er aber muss zunehmen. Sein Blick ist völlig auf Christus gerichtet. Er sagt, er muss groß werden. Und wie wird Christus groß? Indem wir einander groß machen. So äußert sich das. Das Gebot, Christus zu leben, ist eng, Christus zu lieben, äußert sich unmittelbar und ist eng verbunden, steht auf der gleichen Höhe wie Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und in der Gemeinde ist der erste Ort dafür. An der Liebe werden sie uns erkennen, ne? Dass wir seine Jünger sind. Wir dienten einst den Begierden, heißt es hier. Also wir sollen nicht wieder diesen Begierden nachgehen und ihnen dienen. Jetzt müssen wir die Frage klären, was sind Begierden? Und da wollen wir mal eine Definition uns anhören und dann auch einen Bibeltext dazu anschauen. Also Begierden sind Bedürfnisse, von denen wir sagen, sie müssen gestillt werden. Bedürfnisse, von denen wir meinen, es ist jetzt berechtigt, sie zu stillen. Ich darf sie jetzt haben und darf sie stillen und es steht mir zu, dass ich sie stille. Das ist eine Begierde. Dabei geht es um das innere Verlangen, ja. Ein Beispiel ist, während Israel in der Wüste war, da hatten sie genug von Manna. Gott hat ihnen ganz viel Manna gegeben und irgendwann haben sie gesagt, haben die Nase voll, wortwörtlich, ja. Gott sagt, ich gebe euch so viel, dass euch aus der Nase rauskommt. Wir hatten die Nase voll vom Manna. Und da lesen wir mal, was wir daraus lernen über die Stillung von Bedürfnissen oder Bedürfnisse, die Definition. 4. Mose 11. 4. Mose 11, Vers 4 bis 6. Schlagen wir mal auf. Da können wir mit dem Finger folgen. 4. Mose 11, Vers 4. Sie sind in der Wüste und da heißt es, dass das hergelaufene Gesindel, also sind die, die sich vermischt hatten, Israel und heidnische Völker, da wollen wir uns gar nicht lange dran aufhalten, das hergelaufene Gesindel aber, das in ihrer Mitte war, in der Mitte der Israeliten, doch hier ein Gedanke. Es war etwas inmitten dem Volk Gottes und das hat auch etwas ausgemacht. Das dahergelaufene Gesindel war das Volk Gottes vermischt mit den Kindern des Teufels und der Welt, wenn man so will. Heißt das, wir sollen keinen Umgang haben mit Ungläubigen? Nein. Aber es geht um das Denken. Wir werden gleich sehen, dass es um das Denken geht. Also, das dahergelaufene Gesindel war in der Mitte der Israeliten. Und was wurden sie? Sie wurden sehr lüstern. Sie hatten Begierden. Sie wollten jetzt etwas ganz stark haben. Es hat sie gelüstet nach etwas. Die haben gesagt, jetzt müssen wir das haben, komme was wolle. Und auch die Kinder Israels fingen an. Ach, gleichförmig der Welt. Das hatten wir in 1. Petrus. Nicht wie die Welt. Nicht gleichförmig der Welt. Aber die Kinder Israels haben sich eins gemacht und sie fingen wieder an, was? Zu weinen. Sie weinen. Das ist hier nicht positiv, dass sie lüstern. Und sich das jetzt im Weinen äußert. Das erste oft, wenn wir Tränen sehen, ist der Arme. Und Gott hat Mitleid. Er ist nicht ein Hohepriester, der kein Mitleid mit uns hätte, ja? Und mit unseren Schwachheiten. Aber hier folgen Tränen aus einem Verlangen heraus, weil ich es nicht bekomme. Jetzt weinen sie. Verstehen wir, wo unsere Emotionen herkommen? Verstehen wir, wie der Mensch aufgebaut ist nach der Schrift? Das, wonach ich verlange, muss sich ändern und nicht, dass ich aufhöre zu weinen. Wenn ich weine um etwas, wo Gott sagt, dieses Verlangen solltest du nicht haben. Und es geht noch nicht mal darum, wonach das Verlangen gerichtet ist. Hier verlangen sie einfach nur nach Fleisch. Ist das schlimm, Fleisch zu wollen? Nein. Ist das schlimm, den Magen stillen zu wollen? Nein. Aber es so zu wollen, dass meine Emotionen und mein ganzer Mensch sich danach richtet, da sagt Gott, das ist Begierde. Das war früher einmal. Also sie weinen, Vers 4, und sie sprechen, wer wird uns zu Fleisch zu essen geben? Sie waren völlig eingenommen, diese Begierde in ihnen hatte sie so eingenommen, dass das ihre Emotionen und ihr Sprechen ausgemacht hat. Sie weinen und reden ausgehend von ihren Lüstern. Vers 5, wir denken an die Fische zurück, die wir in Ägypten umsonst aßen, an die Gurken, Melonen, den Lauch, die Zwiebeln und den Knoblauch. Ihr Denken ist eingenommen davon. Alles ausgehend von der Begierde. Wie ist das bei uns mit unseren Gedanken? Unser Ehepartner? Unser Chef? Er das Problem? Ist sie das Problem? Wo es ich nicht bekomme, was ich will. Und wenn ich es nicht bekomme, dann weine ich. Und spreche dementsprechend und denke dementsprechend. Völlig eingenommen von dieser Begierde. Kennst du das? Vers 6. Nun aber ist unsere Seele matt. Depression. Geschwister, ich mache jetzt eine steile Aussage, ja? Und Edmund soll mich ermahnen, wenn die Gemeinde das anders sieht. Jemand mit Depression ist nicht immer und erst und nicht zuerst ein Opfer. Und wenn er nur Opfer ist, dann gibt es keine Hoffnung. Jemand mit Depression, da müssen wir seelsorgerlich rangehen und in Liebe und in freundschaftlicher Beziehung und mit Zeit und Geduld. Das eine schließt das andere nicht aus, ja? Aber wir müssen hingehen, dieser Person zu einer Erkenntnis und zu einem Umdenken zu helfen. Was war es, was du so sehr haben wolltest? Du hast es nicht bekommen. dass du gesagt hast, weißt du was? Ich schraube zurück mit meinem Leben, weil das ist mir wichtiger, als dass ich weiterlebe. Bis hin zu Suizid, ja? Wenn wir nur sagen, wie die Psychologen sagen, du Armer bist Opfer deiner Umstände geworden, gibt es keine Hoffnung, weil die Umstände sich nicht zurückschrauben lassen. Ist vielleicht eine gute Diagnose, aber das hilft nicht. Wir haben eine lebendige Hoffnung und die kommt aus Umdenken, die kommt aus Gotteserkenntnis, die kommt aus Verstehen, wer der Mensch ist nach der Schrift. Und hier ist der Mensch. Wonach er verlangt, sein tiefstes Inneres und sagt, das will ich haben, das macht ihn aus. Deshalb sagt auch David, ich begehre nichts anderes außer dich. Wen habe ich im Himmel außer dir und neben dir begehre ich nichts auf Erden. Das ist die Heilung. Wir sind gemacht als Wesen, die begehren. Wir sind gemacht als zu Wesen, die anbeten, die sich völlig auf etwas stützen müssen. Wir sind völlig abhängig. Die Frage ist nur, wovon? Ist es nicht Gott, wird unsere Seele matt. Und die Hoffnung daraus liegt in der Schrift. Die Hoffnung daraus liegt nicht in einem Stempel. Hier Depression und mit einer Erklärung gibt es eine Rechtfertigung. Nein. Nur weil der Psychologe uns etwas erklären kann, heißt das nicht, dass es gerechtfertigt ist oder dass es damit stehen bleiben darf. Das ist doch Hoffnungslosigkeit, Geschwister. Hier ist die Hoffnung. Biblische Seelsorge. Und die Bibel gibt uns alles Notwendige dafür. Und noch für viele andere psychologische Labels, ja, die wir so kennen oder haben. Geschwister, erliegen wir nicht im Trugschluss. Und ich will das in aller Ehrfurcht vor Gott sagen. Ich weiß nicht, wer unter uns was durchgemacht hat. Aber erliegen wir nicht im Trugschluss. Stempel vom Psychologen, also muss das so bleiben. Hoffnungslosigkeit. In der Schrift gibt es Hoffnung. Vers 6, nun aber ist unsere Seele matt und unsere Augen sehen nichts als das Manna. Der Blickwinkel hat sich geändert, ausgehend von diesen Begierden. Das macht sehr schön deutlich, was Begierden sind, woher sie kommen. Was wollten sie? Ist doch nicht schlimm. Fleisch wollten sie haben. Aber sie wollten so sehr, dass ihr Verlangen nach Fleisch gestillt wird, dass sie sich völlig haben vereinnahmen lassen davon. Stille, befriedige meine Bedürfnisse. Das ist jetzt dran, das steht an oberster Stelle. Kümmere dich um mich. Das, was ich will, muss ich kriegen, sonst trauere ich, weine ich, meine Seele wird matt und versinke ein Stück weit in mir. Und du weißt am besten, was dein eigenes persönliches Beispiel ist von dieser Art des Begehrens. Das haben wir, können wir im Alltag schön beobachten. Ein paar Fragen, womit wir das auch identifizieren können. Also, wenn Emotionen überschwänglich werden, ja? Wenn wir wütend werden, wenn Zorn hervorkommt, äußert sich das meistens, oder Weinen, je nachdem. Was regierte mein Herz? Welches Verlangen hat mich in dem Moment völlig vereinnahmt? Oder wonach sehne ich mich am meisten, am stärksten, am häufigsten? Was herrscht am stärksten vor in meinen Gedanken? Und lasst uns Geschwister an der Stelle nicht zu empfindlich mit uns sein, wenn wir uns solche Fragen stellen. Übrigens, das macht unsere Beziehung zu Gott aus, dass wir ihm erlauben, uns zu überführen. Dass wir ihm erlauben, in unser Denken einzugreifen und uns zu helfen zum Umdenken. Gott hat uns nicht gesagt, er packt uns in Watte. Er hat uns gesagt, er macht uns seinen Sohn ähnlicher. Und manchmal muss dafür etwas abgeschliffen werden. Und dann danken wir ihm dafür. Gott geht es viel weniger um uns, als wir denken. Es geht ihm um seine Ehre. Er will sich in uns sehen. Und gelobt sei er dafür, dass er über uns hinweggeht dafür. Dass er nicht zulässt, dass wir jedes Mal ihm im Weg stehen. Das hat er doch bei unserer Bekehrung getan. Wir waren seine Feinde. Er hat es nicht so stehen lassen. Er ist trotzdem gekommen und hat mich so verändert, dass ich zu einem Freund werden konnte, hat mich fähig gemacht, sein Freund sein zu können. Sehen wir uns weiter danach, dass Gott weiter über mich hinweggeht, über mich hinwegsieht, mich opfert. Das macht uns jetzt aus. Wir sind ein Trankopfer ausgegossen zur Ehre Gottes, uns ihm völlig hinzugeben. Erinnern wir uns kurz nochmal an den Anfang, was es bedeutet, heilig zu sein. Es bedeutet, abgesondert zu sein. Und im Alten Testament war das so, dass auch Gegenstände geheiligt werden konnten. Also es gab Gegenstände in der Zeit der Stiftshütte und des Tempels. Diese Gegenstände wurden geheiligt. Das bedeutet, sie wurden abgesondert, sie wurden auf Seite gesetzt für einen speziellen Gebrauch für Gott. Oder die Priester hatten ein Stirnband, das stand drauf, heilig dem Herrn. Sie waren abgesondert aus dem Volk und zwar für eine bestimmte Aufgabe für Gott. Sie waren heilig dem Herrn. Also sie waren dem Herrn geweiht. So sind wir übrigens auch als Kinder Gottes dem Herrn geweiht. Wir sind abgesondert für den Herrn. Und was passiert, wenn diese Begierden, wenn wir uns beherrschen lassen von unseren Begierden, dann heiligen wir uns oft uns selbst für uns selbst. Wir sagen, nein, jetzt ich, für mich. Ich will einfach mal Zeit mit mir selbst verbringen. Wir reservieren uns selbst und ziehen uns in uns zurück. Und dann leben wir Gedanken wie, vielleicht sagen wir sie nicht, aber wir leben dann Gedanken wie, das steht mir jetzt zu. Das gönne ich mir, das habe ich jetzt verdient. Und komme, was wolle. Und nichts kommt mir in die Quere. Und wenn, dann wird es angeschrien. Weil das soll jetzt nicht sein. Aber wir dürfen nicht uns selbst heilig werden anstatt dem Herrn. 1. Petrus 1, 14. Schaut mal, was Petrus sagt, wie wir als Christen früher unseren Begierden nachgegangen sind. Es heißt da, als gehorsame Kinder passt euch nicht den Begierden an, denen ihr früher in eurer Unwissenheit dientet. Was war das für eine Unwissenheit? Das Gegenteil von dieser Unwissenheit, und das sehen wir in den nächsten Versen, ist Gott zu kennen, ist zu wissen, dass Gott heilig ist. Früher kannten wir Gott nicht. Wir waren in totaler Dunkelheit und Unwissenheit über Gott. Das war ja das, was unseren alten Zustand ausgemacht hat. Jetzt aber ist das ewige Leben, Christus zu kennen. So sagt es Johannes 17. Das ist das ewige Leben, Gott und Christus zu kennen. Jetzt sind wir nicht mehr in dieser Unwissenheit. Und dann Vers 15, sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel. Gott zu kennen und zu sehen, dass er heilig ist, zu wissen, dass er heilig ist, das ist der Schlüssel, vor allem wenn wir an etwas hängen und nicht davon wegkommen. Übrigens, das geht bis Süchte, ja? Dass auch Süchte dieses Kernproblem hier haben oder dass das Kernproblem dafür ist. Ich will kurz mit uns über einen Moment nachdenken, und zwar der Moment, und du weißt am besten, welche Sünde, der Moment kurz bevor wir sündigen. Und jetzt frag dich nicht, welche Sünde meint er jetzt, wenn er von einer Sünde fragt. Das musst du wissen, ja? Du weißt vor Gott, welche Sünde für dich gemeint ist. Erstmal bin ich mir sicher, kurz bevor wir sündigen, wie ich meinen Gott kenne, dass Gott in diesem Moment zu uns spricht. Das heißt, der Heilige Geist überführt die Welt von Sünde. Immer spricht Gott und hilft uns, weil sein Heiliger Geist in uns ist. An der Stelle, kurz bevor wir sündigen, wenn wir noch in der Entscheidung sind, im Entscheidungsprozess, dann hilft es zu hören, zu sagen, Gott, ich höre dich und anzuerkennen sein Reden. Du musst noch nicht mal dich umentscheiden, das schaffen wir sowieso nicht. Sondern wir erkennen an, Gott, du redest gerade. Und dann gleichzeitig zu bekennen, was wir gerade tun wollen und was für eine Begierde gerade in uns aufkommt. Das heißt, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht. Dass er uns vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Hören wir neu Gottes Reden kurz bevor wir sündigen. Er überführt. Und erkennen wir an, Gott, du sprichst. Ich höre, du sprichst. Und weißt du was? Ich will dich gerade gar nicht hören. Ich will gerade dieser Begierde nachgehen. Ich will gerade diese Sünde tun. Ich bekenne das. Und während ich dir das so sage, Gott, ist mir das sogar eigentlich ziemlich egal, dass du gerade zu mir redest. Weißt du was? Ich werde weitermachen und es tun. Und Geschwister, unser Herz wird sich verändern in dem Moment. Gott wird uns reinigen von dieser Ungerechtigkeit. Er ist treu. Er ist treu. Und ich glaube, dass wir unseren Sünden, unseren Begierden nicht unterliegen müssen, sondern es gibt Hoffnung bei Gott in seiner Treue. Er sagt, was dem Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich. Das meint nicht einfach nur, jedes Hindernis, was jetzt mir in den Weg kommt, kann ich überspringen. Dieser Vers steht im Kontext von Errettung. Was bei den Menschen unmöglich ist, sich selbst zu retten, ist bei Gott möglich. Wenn ihr den Vers nachlesen wollt und den Kontext dann auch so schön zu sehen, die Jünger sagen, wer kann dann gerettet werden? Das ist die Frage. Und die Antwort ist, was bei den Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich. Ihm war es möglich, aus mir, dem größten Feind Gottes, einen Freund Gottes zu machen. Dann wird es ihm möglich sein, mich in meinem Errettetsein weiter zu retten. Wir haben heute Christus nicht weniger nötig als an dem Tag, als wir uns bekehrt haben. Das ist doch das, was wir gesagt haben. Du werde jetzt mein Herr. Nicht nur mein Retter, sondern auch mein Herr. Leite mich jetzt. Ich brauche dich für mein ganzes Leben bis in die Ewigkeit hinein. Wir haben uns nicht nur wegbekehrt von dem Alten, wir haben uns hinbekehrt in die Ewigkeit hinein. Und auch da brauchen wir Christus. Deshalb übrigens ist er im Himmel zu Rechten des Vaters und tritt für uns ein. Jedes Mal, wenn wir sündigen, bildlich, steht Christus vor Gott und sagt, auch dafür bin ich gestorben. Rechne ihm auch das nicht an, auch dafür bin ich gestorben. Christus ist nicht nur gestorben für alle unsere vergangenen Sünden, sondern alle unsere zukünftigen hat er schon getragen. Das macht unser Leben aus. Nur so können wir in die Ewigkeit blicken. Ein Gedanke zu, oder ein Beispiel, um auch klarzumachen, dass wir, was die Lösung dafür ist, frei zu werden von Süchten, von Begierden, von Sünden, die wir nicht lassen können. Und ich nehme ein konkretes Beispiel, aber ich glaube, es lässt sich übertragen auf viele Beispiele. In deinem Zimmer, allein, vor dem Rechner, mache ich diesen Klick oder nicht? Auf diese Webseite und dann werde ich meine Begierden stillen können. Und du weißt ganz genau, und wir wissen alle ganz genau, das entspricht Gott und seiner Heiligkeit nicht. Aber wenn sich jetzt jemand neben dich stellen würde, mit einem Koffer voller Geld, Hunderttausende von Euros, und sagt, weißt du was, klick nicht, du kriegst diesen Koffer voller Geld. Jeder von uns würde sagen, klar, hier, nimm sogar meinen Rechner mit. Oder jemand stellt einen deiner Liebsten neben dich und sagt, wenn du klickst, drücke ich ab. Und jeder von uns würde sagen, ich kann das ganz leicht lassen. Warum? Weil wir wissen, das ist mehr wert als dieser Moment der Befriedigung. Das ist eine Frage von Wertvorstellung. Ist Gott mehr wert? Wir alle würden sagen, ja. Und in dem Moment müssen wir es verstanden haben. Für den Moment müssen wir es verstanden haben, dass Gott heilig ist. Völlig rein und genug. Ich begehre nichts anderes als ihn. Er reicht mir. Und heute sind wir nicht mehr in dieser Unwissenheit. Wir wissen von Gott. Sein Geist in ihm bestätigt uns, wer Gott ist. Sein Geist bezeugt unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Wir sind ein Ort geworden, in dem Gott Platz genommen hat und durch welchen er sich ausdrücken will. Heute kennen und wissen wir und dürfen wissen, Gott ist viel kostbarer als die Stillung der Bedürfnisse dieser Welt. Wir lesen mal 1. Petrus 1, Vers 8. Ihn liebt ihr, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt. Ihn lieben wir, nicht Selbstliebe. An ihn glaubt ihr, obgleich ihr ihn jetzt nicht seht. Glauben bedeutet Vertrauen, nicht Selbstvertrauen, Gottvertrauen. Und über ihn werdet euch jubelnd freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude. Nicht selbstgenügsam sein, nicht zufrieden sein mit mir, nicht Selbstbefriedigung, sondern Freude an Christus zu haben, der viel kostbarer ist als die Stillung aller Bedürfnisse dieser Welt. Es heißt auch in 1. Petrus 1, 6, dann werdet ihr euch jubelnd freuen Über ihn. Jetzt eine Perspektive auf die Ewigkeit. Ein Zitat, also ein Gedicht, das ich uns vorlesen will. Die Straßen aus Gold werden uns wenig beeindrucken. Und die Harfenklänge der Engel werden uns nur wenig erfreuen im Vergleich zu dem König in der Mitte des Thrones. Er ist es, der unsere Blicke und Gedanken an sich ziehen wird, der unsere Liebe entfachen und all unsere geheiligten Gefühle auf ein Höchstmaß unaufhörlicher Anbetung bringen wird. Wir werden Jesus sehen. Und das sagt die Schrift, wir werden ihn einst sehen, wie er ist. Und könnte es sein, dass wenn wir den Herrn sehen, uns fragen werden, warum wir ihn nicht mehr geliebt, ihm nicht besser gedient, nicht besser für ihn gelebt haben, als wir noch auf dieser Erde waren? Der Verfasser des folgenden Gedichts hatte diese Gedanken. Wenn ich schau in sein strahlend Gesicht, dorngekrönt einst, jetzt nur voll Licht, wünscht ich heiß, dass ich mehr noch ihm gab, mehr, so viel mehr. Mehr meines Lebens und was ich nur hab. Wenn ich schau in sein strahlend Gesicht, wünscht ich heiß, dass ich mehr noch ihm gab. Seh die Hand ich, die alles erschafft, durchnagelt einst, jetzt nur voll Kraft. Wünscht ich heiß, dass ich mehr noch ihm gab, mehr, so viel mehr. Mehr meines Lebens und was ich nur hab. Seh die Hand ich, die alles erschafft, wünscht ich heiß, dass ich mehr noch ihm gab. Wenn ich knie vor dir, Gottes Sohn, du, der einst litt, jetzt auf dem Thron, wünscht ich heiß, dass ich mehr noch dir gab, mehr, so viel mehr. Mehr meines Lebens und was ich nur hab, wenn ich knie vor dir, Gottes Sohn, wünscht ich heiß, dass ich mehr noch dir gab. Unser Herr ist kostbar und niemand ist so kostbar wie er. Ich will gleich schon zum Schluss kommen. Ein Blick zu unserem Lobpreisleiter hat mich darum gebeten. Gott hat dich und mich gemacht und er hat uns und die ganze Welt erschaffen. Und mit seiner Schöpfung möchte er in Beziehung stehen. Und das hat seinen Ausdruck darin gefunden, dass Gott Mensch geworden ist in Jesus Christus. Er ist dem Menschen wortwörtlich hautnah gewesen. Und Jesus lebte auf der Erde das perfekte Leben für dich und mich. Und er hat es völlig dem Vater entsprechend gelebt. Er lebte dein und mein Leben, welches wir hätten leben sollen. Und starb meinen und deinen Tod am Kreuz, den wir hätten sterben sollen. Und er stand auf aus den Toten und fuhr in den Himmel auf. Und wer das glaubt und umkehrt von seinem bisherigen Weg ohne Gott und umkehrt von seinen Begierden weg, der wird gerettet werden. Gott kann von seinem Wesen her nicht mit Sünde. Ich will da noch ein Beispiel machen, dass das zusammenhängt mit der Größe Gottes, vor allem auch was die Konsequenz der Sünde angeht. Also wie schwer die Sünde wiegt, ist abhängig davon, wie groß der ist, gegen den wir gesündigt haben. Also wenn du heute Edmund eine Ohrfeige geben würdest, dann, so wie ich Edmund einschätze, würde er dich segnen und hätte gar keine Mühe damit, dir überhaupt das zu vergeben und das wäre direkt gegessen. Aber wenn du die gleiche Ohrfeige einem Putin oder einem Erdogan gibst, dann Gefängnis, Tod, ich weiß es nicht. Also menschlich gesprochen, es ist abhängig davon, wie groß die Person ist, gegen die wir sündigen, was die Konsequenz der Sünde angeht. Gott ist nicht kleinlich und sagt, weißt du was, machst du einmal was falsch, bist du direkt in der Hölle. Sondern jemand, der lügt, sündigt gegen die Wahrheit. Was ist das? Gott ist so total Wahrheit, dass eine Lüge in seiner Gegenwart auf ewige Konsequenzen mit sich bringt, weil er ewig ist. Und jetzt sündigen wir gegen den heiligen, ewigen Gott. Und Gott ist gerecht. Jedes Vergehen, jede Strafe muss gerecht bestraft werden in Ewigkeit. Von jedem Richter verlangen wir Gerechtigkeit, wenn wir ein Stück weit Opfer geworden sind. Aber von Gott wollen wir diese Gerechtigkeit nicht unbedingt anerkennen, weil dann betrifft es ja mich. Aber nur wenn wir das erkennen, verstehen wir, wovon Jesus uns gerettet hat. Und was Jesus an unserer Stelle getan hat. Alles, was ich nicht gelebt habe, Gottes Maßstab entsprechend, hat Jesus für mich gelebt. Alles, was bezahlt werden muss von dem, was ich getan habe, gegen Gott gerichtet, hat Jesus am Kreuz bezahlt. Und für jede Sünde gegen Gott muss bezahlt werden. Und jetzt heißt es im 1. Petrusbrief in 1,18, was die Bezahlung angeht, ja. Denn ihr wisst ja, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, nicht mit Silber oder Gold losgekauft worden seid aus eurem nichtigen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut des Christus als eines makellosen und unbefleckten Lammes. Gott kauft uns los mit dem Opfertod Jesu. Also warum musste er sterben? Er hing dort am Kreuz mit unseren Sünden, hat für diese bezahlt. Am Kreuz wurde der Forderung Gottes nach Gerechtigkeit Genüge getan. Die Sünden der Menschen wurden bezahlt, indem Jesus sie alle auf sich genommen hat und dort für uns starb. Den ganzen gerechten Zorn Gottes hat Jesus auf sich genommen. Und so hat er seine Liebe zu uns bewiesen. Und je mehr wir verstehen und sehen, worin wir gegen Gott verfehlt haben, umso größer werden wir die Liebe Gottes vor Augen haben. Wem viel vergeben ist, der liebt viel, sagt die Schrift. Und die Sünde fordert den Tod, und diesen Tod starb Jesus, damit wir in Ewigkeit nicht sterben müssen, sondern ewiges Leben haben. Ich komme zum Ende. Wer von dem, was ich in den letzten 3 bis 5 Minuten gesagt habe, nichts weiß oder es nicht so ergriffen hat, dass er sagen kann, ich habe ewiges Leben, wenn ich sterbe, der kann gerne auf mich oder die Ältesten der Gemeinde zukommen. Und das ist entscheidend für die Ewigkeit. Ja? Jesus will dich in der Ewigkeit bei ihm haben. Amen.